Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge möchte ich einen Aspekt beleuchten, der in diesem Podcast vielleicht immer ein bisschen kürzer kommt. Ich bin immer irgendwie fasziniert von der Frage, wie Systeme und Unternehmen und Organisationen mit Krisen umgehen. Aber Systeme und Organisationen bestehen natürlich in erster Linie aus Menschen. Deshalb möchte ich heute anknüpfend an die Folge mit Diana Tietze mich mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich Menschen Krisen überstehen können und mit Krisen umgehen können. Wir haben über die Frage, was eigentlich die Psychologie zur Krise sagt, schon gesprochen. Ich verweise da auf die Folge 27. Heute möchte ich die Betrachtung etwas näher an ein Ereignis rücken, was krisenbehaftet ist, und werde heute mit einem Experten für psychosoziale Notfallversorgung sprechen. Wir werden in der Folge darauf eingehen, was psychosoziale Notfallversorgung ist und welche Unterschiede es in den Betreuungsansichten gibt und vielleicht auch, was Unternehmen von psychosozialer Notfallversorgung lernen können. Ich fand das Interview extrem faszinierend. Ich finde, mein Interviewgast ist ein ganz beeindruckender Mensch, der mit diesen doch sehr belastenden Themen, mit denen er sich in seiner Freizeit befasst, ganz wunderbar umgehen kann. Und ich hoffe, Sie und ihr finden das Interview genauso inspirierend und spannend wie ich. Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Frank Höntgen. Er ist katholischer Kirchenmusiker, promovierter Musikwissenschaftler, hat mal ein Ingenieurstudium abgebrochen, ist systemischer Coach und im Hauptberuf beschäftigt er sich eben mit Kirchenmusik. Aber er hat ein Ehrenamt. Im Ehrenamt ist er in der Krisenintervention bzw. in der psychosozialen Akuthilfe tätig. Er ist Leiter PSNV bzw. Fachberater für die Landeshauptstadt in München. Frank, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, hallo Rico. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wir hatten ja schon mal einen Ansatz, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Den Termin konnten wir leider nicht stattfinden lassen, weil da ein Ereignis in München dazwischen gekommen ist, wo du dann akut gebraucht worden bist. Aber vielleicht starten wir mal mit so einer Vita-Frage. Wie kommt man denn als Musiker und promovierter Musikwissenschaftler zum Thema psychosoziale Akuthilfe?
Das ist auch einem Ereignis geschuldet, was in München 2016 stattgefunden hat, als nämlich die Stadt von diesem Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum heimgesucht worden ist. Und ich habe diesen Anschlag sehr, nicht hautnah, aber doch schon so empfunden in der Stadt, als ich in der Nähe des Englischen Gartens war und auf einmal merkwürdige Ansammlungen von Straßenbahnen, so 8 Straßenbahnen hintereinander auf der Stehen sah und überall stand Depotfahrt drauf und dann kreisten Hubschrauber und jede Menge Martinshorn und in der Stadt. Und als ich dann abends zu Hause war und die Nachrichten alle gesehen habe, kam dann eine Münchner Runde mit dem damaligen Leiter des Kriseninterventionsteams, dem Peter Zehntner, im Fernsehen. Und ich hatte gerade meine Ausbildung zum systemischen Coaching hinter mir und blickte auf 23 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in verschiedenen Bundesländern zurück und habe mir gedacht, das ist doch was, wo du deine ganzen Themen, die du jetzt gelernt hast, vielleicht auch deine Erfahrung mit einbringen kannst. Mal sehen, ob die auch so Menschen nehmen, die schon fortgeschrittenen Alters sind, also Dinosaurier. Und so kam ich letztendlich zu einer Bewerbung fürs Kriseninterventionsteam in München.
Okay, und wie viele Schnittmengen gibt es zwischen Musik, Musiktheorie und der Betreuung von Menschen in akut belastenden Situationen?
Würde man auf den ersten Blick sagen, so nach dem Motto wenige bis keine. Und beim näheren Hinschauen merkt man auf einmal, wie vielfältig die Schnittmengen auch sein können. Es fängt schon damit an, dass das werden vielleicht auch viele von den Menschen, die uns jetzt zuhören, schon aus eigener Erfahrung mal gemerkt haben, dass Menschen, deren Lebensweg zu Ende geht, also gerade die palliativ liegen, dass man, wenn so der erste Wache, der wache Geist sich in die Demenz verabschiedet oder auch in irgendwelche anderen Abbauprozesse, dass man die mit Musik und vor allen Dingen, wenn sie ganz früh in der Kindheit verankert war, dass man die damit noch erreichen kann. Und so ist Musik ein Medium, was den Menschen viel direkter, basaler und ganzheitlicher erreicht, als das gesprochene Wort es sein kann. Und das habe ich in meiner Arbeit, da erfahre ich in meiner Arbeit als Musiker mit meinen Ensembles auch immer wieder, dass Musik ein sehr direktes Mittel ist. Und insofern dieses Berühren von Menschen auf einer Ebene, über die sie gerade nicht verfügen können, und das ist in einer kritischen Situation, wenn jemand hochbelastet ist, ist das ganz genauso. Und da kann ich mit diesem Erfahrungswissen aus der Berührbarkeit von Menschen, damit konnte ich sehr gut andocken. Und das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist, dass auch in der Liturgie, im gottesdienstlichen Vollzug es immer um existenzielle Themen geht. Das ist dem christlichen Glauben irgendwie angeboren. Und das sind die Fragen, die dann auch die Menschen sich stellen, die in meinen Ensembles singen oder spielen. Und das sind auch die Fragen, die Menschen stellen, wenn sie den Partner, ihr Kind verlieren, um einen engen Angehörigen trauern. Warum jetzt gerade passiert das uns? Warum muss mein Kind sterben? Und das sind die ganz existenziellen Fragen und da sind die Schnittmengen unglaublich groß.
Spannend. Wir haben im Vorgespräch das schon geklärt. Also ich habe angesprochen, dass ich im Studium ein Modul hatte bei Frau Mertens in Hamburg, die als Feuerwehrpfarrerin dort ein bisschen das Thema psychosoziale Notfallversorgung aus meiner Sicht in den großen Berufsfeuerwehren salonfähig gemacht hat. Da hast du gleich gesagt, das ist aber was anderes als das, was wir machen. Ich hatte ja auch schon eine Psychologin zu Gast, die über Krise gesprochen hat und was mit Menschen macht. Lass uns das mal abgrenzen, das Thema psychosoziale Notfallversorgung oder psychosoziale Akuthilfe. Was ist das? In welche Themen zerfällt das?
Man kann es eigentlich erstmal grundsätzlich in zwei große Teilbereiche auffächern. Und es macht sich so ein bisschen daran fest, wer denn die Menschen sind, die in eine stark belastende Situation hineingeraten. Das sind auf einmal auf der einen Seite natürlich Einsatzkräfte. Ob das jetzt Einsatzkräfte der Feuerwehr sind, des Rettungsdienstes oder auch von der Polizei oder technisches Hilfswerk oder alles, was sich rund um diese Blaulichtebenen gruppiert. Und dann, das wäre die eine Seite. Und die andere Seite sind die, wie wir sie nennen, Betroffenen. Das sind Menschen, die von jetzt auf gleich in eine Situation hinein katapultiert werden, die sie weder geplant noch so erwartet haben und die jetzt um einen lieben Menschen trauern oder die jetzt wie beim Anschlag vor knapp 2 Wochen in München auf einmal in eine Situation geraten, in der sie Todesangst erleben. Also diese beiden großen Gruppen, die wir dann mit den Kürzeln E wie Einsatzkräfte und B wie Betroffene abgrenzen. Das wäre schon mal die erste Feldtrennung.
Gut, dann denkt man ja bei diesen Themen sofort an Psychologen. Ich meine, du bist ja jetzt im Grunde, ich nehme mal das Wort Laie, auch wenn das natürlich nicht stimmt, das werden wir sicherlich erörtern, du bist ja jetzt kein hauptamtlicher Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater, wo man sagen würde, das ist aber naheliegend, dass solche Menschen das machen, sondern du bist eben, kommst aus einem anderen Umfeld, hast schon geschildert, dass Empathie, Zugänglichkeit und diese Themen dort eine große Rolle spielen. Also es gibt offensichtlich persönliche Voraussetzungen. Aber was trennt denn jetzt diesen Teil PSNV oder psychosoziale Akuthilfe, hattest du auch gesagt, von der eigentlichen Psychologie, von dem, was Psychologen machen?
Da kann man es sehr gut eigentlich an der Zeitschiene eines solchen Ereignisses festmachen. Also wenn ein Ereignis stattfindet, dann beginnt an dieser Stelle ein Zeitstrahl, der sich von uns wegbewegt. Und in dieser ersten akuten Phase, da sind die Bedürfnisse der Menschen, die jetzt diesem Ereignis ausgesetzt sind, ganz andere, als wenn wir diesen Zeitstrahl mal so in 4, 6, 8 Wochen ab Initialereignis betrachten, wenn sich dann unter Umständen Dinge ausprägen, die jetzt aus dem Akutereignis in eine pathologische Situation hineindriften. Da kennt ja jeder dieses 4-Buchstaben-Kürzel PTBS, was ja nur eine mögliche Ausprägung ist, wie sich ein solches belastendes Ereignis dann dauerhaft manifestieren kann. Und da sind dann die Menschen mit ihrer Expertise, und da erheben wir gar nicht den Anspruch darauf, das zu können, weil das ist nicht unser Beritt, sondern da sind dann die Menschen gefragt, die wirklich mit Krankheitsbildern sich auskennen. Ein hochbelasteter Mensch in einer Situation, wie ich sie gerade eben geschildert habe, nach dem Terroranschlag vor knapp 2 Wochen in München, ist nicht krank. Der ist hoch und akut belastet, aber er ist nicht krank.
Genau, die Frage, ob er krank wird, ist dann was, was man in der Regel, ja, sagt man, glaube ich, 12 Wochen ist sowas, wo man, glaube ich, das erste Mal sieht, ob sich das manifestiert. Das heißt aber sozusagen, ihr seid eigentlich in dieser ersten Phase vollständig tätig zwischen dem Akutereignis, deshalb warst du ja auch in München direkt vor Ort, bis hin zur Überführung in irgendeine, wie auch immer, geartete Regelversorgung psychologischer, psychotherapeutischer oder was auch immer, neurologischer Art.
Ganz genau. Wir sind letztendlich diejenigen, die parallel zu Feuerwehr und Rettungsdienst, und ich nehme die Polizei mal ausdrücklich mit dazu, weil das wird immer oft so diese Trennung zwischen polizeilicher und nicht polizeilicher Gefahrenabwehr, da ist mit der Trennung ja immer sehr schnell bei der Hand. Und ich würde das aber gerne immer in einem Zusammenhang sehen. Wir ergänzen die Gefahrenabwehr durch ein wesentliches Momentum, indem wir dazu beitragen, dass der betroffene Mensch ganzheitlich gesehen wird. Er hat ja ganz verschiedene Bedürfnisse in so einem Moment. Also brechen wir es mal vielleicht auf ein sehr alltägliches Beispiel runter. Es wird ein Mensch in einer Zweierbeziehung schlagartig reanimationspflichtig. Und dann geht es ja natürlich in erster Linie darum, dem Menschen, der jetzt in eine akute medizinische Krise geschlittert ist, dem möglichst schnell zu helfen, auf medizinischer Basis. Wer dabei immer so ein bisschen am Rande steht und droht, aus diesem Setting herauszufallen, ist der Partner. Der steht dann daneben und sieht, auf einmal in München kann das ja schon mal Ausmaße annehmen, dass da der Rettungsdienst nicht nur mit einem RTW und einem NEF kommt, sondern dass dann auch so ein HLF noch bei akuter vitaler Bedrohung vor der Tür steht, und dann stürmen da 10 Menschen auf einmal das Haus, das Wohnzimmer, und man ist als Angehöriger von ganz vielen Eindrücken quasi auch noch zusätzlich bedrängt, neben der Situation, dass da der engste Angehörige um sein Leben kämpft. Und es ist keiner da, der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt, der ihm Sicherheit vermittelt, der ihm sagt, du bist nicht alleine, ich bin jetzt für dich da. Und ich bin auch so ein bisschen der Universalübersetzer für dieses Fachchinesisch, was man da so alles hört, was natürlich für Einsatzkräfte unglaublich wichtig ist, in ihrer Sprachwelt sich zu bewegen. Das ist für Außenstehende fast bedrohlich. Und da sind wir diejenigen, die so die Leitplanken links und rechts setzen und dann, selbst wenn so eine Reha dann frustran läuft, dass wir dann gehen ja alle anderen. Und wir sind diejenigen, die da bleiben und weiterhin das Gefühl vermitteln, du bist nicht alleine, du bist sicher, auch wenn die Situation völlig furchtbar ist, aber es ist jemand da, der das wahrnimmt, der viel Empathie mitbringt und der dann auch die nächsten Schritte hilft, zu gehen. Das ist so ein bisschen das, was wir machen. Und was das bisschen, das ist nicht ein bisschen das, was wir machen, sondern das ist genau das, was wir machen. Sicherheit vermitteln, Dasein, nächste Schritte gehen, Handlungsfähigkeit wieder gewinnen, um eben aus einem belastenden Ereignis keine Manifestation werden zu lassen.
Ich habe gerade so für mich ist so ein bisschen, kam das Wort Ohnmacht so als erstes in den Kopf, und vielleicht ist das ja auch der Unterschied zwischen dem, was du zwischen der Betreuung von Einsatzkräften und der Betreuung von Betroffenen hast. So, Einsatzkräfte sind ja insofern anders belastet, als dass sie im Englischen würde man sagen, in so einem Hustle sind. Also die müssen halt in der Situation im Zweifelsfall ganz viel machen und fallen danach in die Betreuung. Und für die Menschen, die so ein Ereignis wie München erlebt haben oder eben eine erfolglose Reanimation des Partners, für die ist das ja einfach pure Ohnmacht. Also es ist ja eine Situation von absoluter Ohnmacht, in der man im Grunde wahrscheinlich, je nachdem wie resilient man ist, aber auch das Gefühl hat, man, das eigene Leben steht gerade auf Pause. So, das ist wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen so eine gute Situationsbeschreibung. Stelle ich mir gerade vor als Situationsbeschreibung für so jemanden. Und ihr seid im Grunde die, die dann helfen, diese Ohnmacht Schritt für Schritt zu verlassen und irgendwie ins Handeln zu kommen, ohne natürlich den Verlust in irgendeiner Form ändern zu können.
Stimmt alles, was du sagst. Und dieses Ohnmachtsthema würde ich gerne bei der, wenn wir gleich noch zu der Thema PSAH oder PSNV für Einsatzkräfte bestimmt noch zu sprechen kommen, würde ich das gerne auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass das unter einem anderen, dass ein anderer Scheinwerfer auf die Ohnmacht der Einsatzkräfte strahlt. Bei Betroffenen ist es tatsächlich so, dass da dieses berühmte Steinzeitprogramm in unserem Hinterkopf abläuft. Auf einmal steht der Säbelzahntiger vor einem und der sieht zwar heute nicht mehr so aus wie dieses Fellbiest mit den riesen Zähnen, sondern es ist die bedrohliche, lebensbedrohliche Situation, in der ich letztendlich nur noch auf diese beiden basalen Zustände kämpfen oder flüchten umschalte. Also der ganze Frontalkortex wird ja fast komplett ausgeschaltet, um dann nur noch so zu funktionieren, dass ich entweder den Kampf mit dieser bedrohlichen Situation aufnehme oder indem ich mich zurückziehe auf sicheres Terrain. Und wenn wir Menschen, wir können ja relativ viel und wir haben über die Evolution ja auch gelernt, uns auf viele Sachen anzupassen. Was wir aber nie gelernt haben, ist mit der Ohnmacht umzugehen. Das können wir nicht. Das können Einsatzkräfte übrigens auch nicht. Die haben aber ein anderes Kompensationsmittel dafür oder könnten eins haben. Aber Betroffene sind dieser Ohnmacht wehrlos ausgesetzt und sie tun aber dann trotzdem was. Sie suchen sich eine andere Emotion, weil mit der Emotion Ohnmacht können wir nicht umgehen. Da haben wir kein Regularium für, kein Mittel. Aber man sucht sich was anderes. Man sucht sich eine andere Emotion, die wir gut können. Das kann Wut sein, das kann Angst sein. Also ich habe auch schon Betroffene gesehen, die völlig wütend Einsatzkräfte angeschrien haben, aber nicht, weil sie aggressiv waren, sondern weil sie diesem Ohnmachtsgefühl nicht standgehalten haben. Oder manche kommen mit Scham oder Schuld nach einem Suizid zum Beispiel. Das darf niemand erfahren, dass der Opa sich erschossen hat. Das ganze Dorf weiß das schon. Nur man schämt sich, das mitzuteilen, weil das die Scham der Ersatz für die Ohnmacht in dieser Situation ist. Schuld ist ein wahnsinnig starker emotionaler Moment, der als Ersatz für die Ohnmacht herhält. Und da sind wir diejenigen, die erstmal gemeinsam mit den Menschen überhaupt erstmal anerkennen, dass es die Ohnmacht ist, die einen gerade so reagieren lässt, wie man reagiert, und das erstmal auszuhalten. Also das wirklich sagen, nicht wirklich das Schlimmste ist, was man als Krisenintervenierer oder als Kriseninterventionseinsatzkraft machen kann, sofort mit guten Ratschlägen zu kommen, sondern erstmal wirklich sich neben die Person zu setzen oder ihr gegenüber, sich auf Augenhöhe mit ihr zu begeben und einfach auszuhalten, dass es den Menschen gerade total beschissen geht.
Ja, ich glaube, da waren ganz viele Aspekte drin, die vielleicht auch in Diskussionen, die wir so führen, Angriffe auf Einsatzkräfte, die dann vielleicht auch ein bisschen undifferenziert sind, ohne jetzt eine Absolution dafür erteilen zu wollen. Aber natürlich ist es so, dass mich sowas in eine Wut führen kann. Wut ist ja auch eine gute Abgrenzungsreaktion von Situationen, von Menschen und sowas. Ne? Zu sagen, okay, jetzt eskaliere ich. Und ich meine, wer schon mal in einem Freizeitpark irgendwie eine Dreiviertelstunde an der Achterbahn anstand, da werden Leute auch wütend, weil sie Ohnmacht erleben. Das ist viel weniger schlimm, als einen Vergessenfall zu sehen. Insofern finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, den man vielleicht auch mal hervorheben sollte, dass das auch erstmal menschlich ist. Also es ist ja offensichtlich menschlich, so zu reagieren. Da gibt es gar kein anderes Programm. Und vielleicht sollten wir dann zu den Einsatzkräften überschwenken. Aber wir können das gerne auch noch ergänzen. Es gibt halt kein Programm, weil in der Regel sind es ja Extremereignisse, die wir noch nie erlebt haben.
Und das grenzt jetzt natürlich so ein bisschen das Gespräch gegen, oder jetzt macht es das, grenzt es nicht ab, sondern es macht eigentlich das zweite Feld auf, also die PSNV oder die psychosoziale Akuthilfe für Einsatzkräfte. Denn das eigentliche Momentum, was Einsatzkräfte von Betroffenen unterscheidet, ist, dass eine Einsatzkraft sich ja nicht erst am Tag X dazu entscheidet, eine Einsatzkraft zu sein oder es spontan zu werden. Da reden wir jetzt nicht von Spontanhelfenden. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Phänomen. Aber jemand, der auf dem RTW sitzt oder als Gruppenführer auf dem HLF oder als E-Dienst, der vor dem Zug herfährt, die haben sich dazu entschieden, Einsatzkraft zu sein. Die haben eine Ausbildung, die haben Szenarien vorher geprobt, gelernt, die wissen, was man tun muss. Die haben eine Ahnung davon, nicht nur, dass der Säbelzahntiger kommt, sondern auch, wie der aussehen kann, in welchem Gewand der sich gerade versteckt und wo er mir überall begegnen kann. Und das sind ja auch die, auf die wir unsere Hoffnung setzen, wenn wir in so einer bedrohlichen Lage kommen. Da kommt jemand, der bringt Hilfe. Und wenn die Einsatzkräfte dann, und ich mag das jetzt mal vielleicht wirklich tatsächlich so ein bisschen salopp sagen, in so einer Reanimation den zweiten Platz machen. Also wenn es dann wirklich darum geht, dass, und das wissen wir ja aus Erfahrung, dass 9 von 10 Reanimationen auf der Straße oder im häuslichen Bereich frustran laufen. Das ist so ungefähr der Erwartungswert. Oder kurz danach in der Klinik auch dann beendet werden müssen leider. Dass dann natürlich auch das Gefühl der Ohnmacht auftaucht bei Einsatzkräften. So nach dem Motto, wir haben dieses Kind, letzte Woche Anschlag, 2 Jahre, wir haben es nicht retten können. Was haben wir falsch gemacht? Da wird die Ohnmacht quasi konterkariert oder ersetzt durch dieses Gefühl Fehler. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich schuld, dass das jetzt nicht geklappt hat? Und da ist natürlich die Bewältigungsstrategie für die Einsatzkräfte nochmal eine ganz andere, indem wir dann einfach die Kräfte, die PSNVE können, die das gelernt haben, die dann eben einfach nochmal sagen, so, wir gehen diesen Einsatz nochmal chronologisch ab. Was hast du vorher gemacht vor dem Einsatz? Auch einfach nochmal so, das in einen Zusammenhang zu stellen, wo komme ich eigentlich her? War ich auf der Wache? Bin ich eine ehrenamtliche Einsatzkraft? War ich zu Hause? Hab gerade Holz gemacht oder wie auch immer? Weiß man ja alles nicht. Und dann schalten diese Einsatzkräfte schlagartig um und werden dann zu diesen rettenden, hilfeleistenden Personen. Und dann gibt es eben diese Situation, die man anerkennen muss, dass bei aller Ausbildung und bei aller Schnelligkeit und bei allem tollen Equipment, was wir so auf unseren Autos überall mit uns rumführen, dass es Situationen gibt, wo jede Hilfe dann auch nichts mehr genutzt hat oder ich zu spät gekommen bin. Und das lässt sich dann, wird anders verarbeitet, als wenn einen das aus heiterem Himmel ohne jede Vorwarnung und ohne jede Vorbildung auch erwischt auf diesem Gebiet.
Also ich denke gerade an einen Satz, den Frau Tietze in der Podcast-Folge zum Thema Krise, was heißt Krise aus der Sicht der Psychologie, gesagt hat, dass Menschen in akuten Krisen Prozesse helfen. Und im Grunde ist ja das, was Einsatzkräfte machen, die werden ja trainiert in der Ausbildung darauf, zu rationalisieren. Also im Grunde gar nicht Gefühle wirklich ranzulassen, sondern wirklich eigentlich als Automat zu funktionieren. Es funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber ich war ja auch lange bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich erinnere mich auch dran, man steht ja auch unter Strom. Ja? Also man merkt auch teilweise gar nicht, wie schlecht es einem geht. Ich habe mal einen Einsatz unter Fieber gefahren, das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich dann hinterher gemerkt, weil dann der Adrenalinspiegel so runtergesackt ist. Und insofern, okay, ne? Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen das Erklärmodell zu sagen, in der Situation sind die Menschen erstmal im Tunnel und machen ihren Job. Und hinterher wird dann eigentlich klar, was da vielleicht passiert ist. Und dann hat der Geist und die Seele Zeit, irgendwie das zu verarbeiten, was da in den letzten Sekunden passiert ist, wo das den Betroffenen, den es aus heiterem Himmel trifft, eben sofort bewusst wird, im Zweifelsfall. Ob es ihm bewusst wird, gar nicht, aber es ereilt ihn auf jeden Fall. Ne?
Das könnte man jetzt quasi so als Arbeitsauftrag für die Vorbereitung von Einsatzkräften entweder im normalen Wachalltag, in der Ausbildung, im Recruiting, könnte man das eben auch jetzt nicht als abschreckendes Moment mit nochmal stärker in den Blick nehmen, was da heißen könnte. Wir trainieren die Einsatzkräfte darauf, dass sie genau das tun, was du gerade beschrieben hast, dass sie wie in einem Tunnel funktionieren, dass sie ihre erworbenen Fähigkeiten bestmöglich unter dieser Drucksituation auch wirklich zur Anwendung bringen. Und was wir in dieser Ausbildung ja vermutlich auch oder im Ausbildungssetting ganz bewusst vielleicht oder sogar unbewusst vermeiden, ist, sie darauf vorzubereiten oder ihnen zu sagen, Leute, ihr könnt auch verlieren. Es kann auch bei allerbester Ausbildung, und dann seid ihr nicht schuld, aber es wird euch passieren. Oder ich hatte mal eine Ausbildungssituation, dass mir einer beschrieben hat, das war bei der PSNVE-Ausbildung, dass jemand da als relativ junge Einsatzkraft einem erfahrenen Truppführer an die Seite gestellt werden, sollten die Wasserversorgung bei einem Zimmerbrand legen und oben stehen Menschen, oder steht ein Mensch auf dem Balkon, und auf einmal schlägt dieser Mensch neben ihm auf. Der springt aus dem Fenster und war so in seinem Tunnel, ich muss die Wasserversorgung jetzt herstellen, mit seinem Standrohr und mit dem Hydrantenschlüssel und allem Möglichen. Auf einmal macht es Klack und dann liegt auf jemand ein Mensch neben ihm. Diese Situation war dermaßen unvorbereitet bei allem Tunnel und bei aller Ausbildung, und das dann nachher in so einem Debriefing wieder einzufangen, dass das nichts mit der Einsatzkraft zu tun hat und trotzdem bei ihr diese Spur jetzt hinterlässt, diese anfängliche. Das ist eine echte Herausforderung.
Ja, was ich gerade denke, ist ja auch, also Schuld hat ja dann zwei Facetten. Es gibt ja zum einen so einen juristischen Schuldbegriff, das entscheidet dann ein Richter, ob man schuld ist oder nicht, aber das ist ja auch ein Gefühl am Ende. Und da hilft einem ja im Zweifelsfall auch der Freispruch nichts. Also vielleicht bleibt das Gefühl der Schuld eben dann doch an mir hängen, oder also das ist ja ein ganz anderer Weg, damit umzugehen, die Schuld für sich als Gefühl anzuerkennen versus eine juristische, sehr neutrale Sichtweise darauf zu nehmen. Tendenziell, glaube ich, neigen wir dazu, immer eher diese neutrale Sichtweise einzunehmen, zu sagen, ja, das ist ja nicht deine Schuld, aber das hilft ja nichts, wenn derjenige sich in der Situation schuldig fühlt.
Genau, und wenn dieses Schuldgefühl kommt ja gerade, du hast es ja richtig beschrieben, es kommt ja nicht aus einer tatsächlichen objektivierbaren Schuld heraus, die man am Ende vielleicht noch durch einen Prozess, durch einen Gutachter und nachher durch einen Richterspruch, der dann auch in einer Bestrafung für etwas, was man nicht richtig oder falsch gemacht hat, wo also Schuld im juristischen Sinne hinterhängt, macht, sondern dass diese Schuld aus einer Ohnmachtssituation entsteht, von der man genau weiß, ich kann das zwar objektivieren, aber es hilft mir gerade nicht, weil ich das System dieser Ersatzemotion nicht an mich ranlassen kann. Das ist auch ein Prozess, der braucht Zeit, der braucht aber vor allen Dingen auch Menschen, gerade bei den Einsatzkräften, die mit dem nötigen Maß an Empathie auch mit den Kolleginnen und Kollegen dann einfach umgehen und ihnen ein Gefühl von, ich sage es mal, tatsächlich so einen etwas heimeligen Begriff wie Geborgenheit, so nach dem Motto, du hier in diesem Raum, wo du hier bist und arbeitest, wir wissen alle, dass wir dieses Schuldgefühl haben können, aber das hat hier einen ganz klaren Platz, nämlich dieser kleine Stuhl hinten rechts in der Ecke, da darf die Schuld auch wieder Platz nehmen. Wir haben sie alle mal angeschaut, wir haben sie mal in den Arm genommen, weil du gehörst zu mir, ich kann dich im Moment nicht anders bearbeiten, als dass ich dich anschauen muss, aber ich kann dich auch wieder in die Ecke schicken, und dass die Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden in diesem Umfeld ein geborgenes Umfeld vermitteln, dass man nicht alleine ist mit dieser Wahrnehmung und dass es auch gut ist, dass man das auch so anschauen kann. Dass er nicht so nach dem Motto, ach, du musst dir doch keine Schuldvorwürfe machen, du hast doch alles richtig gemacht. Wie du schon sagst, das hilft einem in dem Moment nicht.
Ja, ich würde jetzt fast ein bisschen polemisch werden, ja auch lange mal bei der Freiwilligen Feuerwehr und bin dann aus Gründen ausgeschieden. Und ich sag mal, das wäre ja vielleicht sogar fast noch ein annehmbarer Umgang. Zumindest zu der Zeit, als ich noch aktiv war, hätte man einfach gesagt, jetzt hab dich mal nicht so, lass uns einen drauf saufen. Also man hätte einfach weggesoffen oder so. Und das ist jetzt kein Klischee, sondern tatsächliches Erleben. Vielleicht auch du hast ja gerade so einen Appell auch gerichtet, was man in der Ausbildung machen kann. Ich finde es plausibel zu sagen, das kann man ja auch im Unternehmenskontext. Vielleicht sollte man Übungen auch mal scheitern lassen, um einfach das Gefühl der Ohnmacht zu erzeugen und zu sagen, okay, wir lassen die jetzt bewusst mal sozusagen, wir bauen die so auf, dass es keinen Erfolg gibt, dass es vielleicht sozusagen für die Übungen und für die Emotionen nicht schön, und dann gehen alle betroffen raus, aber zumindest lerne ich, und das ist ja auch was Rotizi gesagt hat, man lernt eben ja auch mit Emotionen umzugehen. Ja, und dann habe ich vielleicht, wenn ich das zweite, dritte Mal das habe, habe ich vielleicht einen anderen Umgang schon gefunden damit, wenn es professionell begleitet ist.
Ja, also dieses ein Übungsszenario so zu justieren oder so zu machen, also die Überforderung sozusagen mit einzupreisen, das kann eine Situation sein, die vielleicht genau den Effekt auslöst, den man oder die den Effekt bringt, den man gerne den man beabsichtigt hat. Gerade wenn man mit den ganz starken Emotionen arbeitet, muss man natürlich auf der anderen Seite auch immer gut im Blick haben, dass wir da auch keine Automaten quasi auf der Übungsgegenseite haben. Und ich kann mich an eine Situation in meiner Ausbildung erinnern, da ging es um das Thema Abschiednahme. Das haben wir dann wirklich geübt in dem Kurs. Wie begleitet man Angehörige zu einem Verstorbenen in der Einsatzstelle, im häuslichen Bereich zum Beispiel, und ermöglicht Abschiednahme? Und was war unser Übungsgegenstand? Das hört sich jetzt ganz merkwürdig an. Da lag letztendlich nur ein olivgrüner Mantel und wir hatten noch einen Schal irgendwie so ein bisschen um die Kapuze, an die Kapuze gelegt. Also da lag noch nicht mal weder eine Puppe noch ein Mensch. Und wir haben dann das Szenario gemacht, zwei Angehörige, eine Kriseninterventionseinsatzkraft und wir haben dann, also das war eine völlig gestellte Situation, kein Ansatz von, eskalieren das Szenario, um mal zu gucken, was passiert, wenn dann auf einmal ein Angehöriger das Schreien anfängt oder sowas. Und die beiden Kolleginnen, die die Angehörigen sozusagen, die in die Rolle der Angehörigen geschlüpft sind, die haben die nicht gespielt. Die hatten nachher bei dieser Verabschiedungssimulation, die waren schwer angefasst, die hatten Tränen in den Augen, obwohl da ein Regenmantel mit einem Schal lag. Auf einmal passiert in den Menschen was, was Emotionen in ihnen auslöst, Erinnerungen hochholt. Da muss man bei allem beabsichtigten Übungserfolg auch diese Möglichkeit immer in Betracht nehmen, dass wir fühlende Wesen sind, die unter Umständen in der Situation nicht gut klarkommen können und die dann unter Umständen so ein Szenario nie wieder machen wollen, weil sie mit was konfrontiert worden sind, wo sie schon wieder in das Maul von diesem Säbelzahntiger geschaut haben oder was, was doch noch nicht gut aufgearbeitet ist.
Vielleicht müsste ich dann den Krisenethiker fragen, den ich mal hier im Podcast hatte, ob das ethisch überhaupt vertretbar ist, das Risiko einzugehen, dass es eben jemanden so belastet, dass sozusagen eine gestellte Situation jemanden so schwer belastet, wie eine richtige Situation ihn belasten würde.
Ja und nein. Also wenn ich mal sagen würde, das große Plus solcher Situationen ist ja, dass man in einem gestellten Szenario die Menschen vorher auch in Anführungsstrichen darauf vorbereiten kann. Gerade wenn wir an die großen Gefühle gehen, die wir ja alle letztendlich nicht kontrollieren können. Das ist ja eine fromme Mär, dass wir das angeblich könnten. Es geht halt nur jeder anders damit um. Wenn es darum geht, ich mache jetzt auch mal ein ganz blödes Beispiel auf, in einer Einsatzübung, wo selbst erfahrene Einsatzkräfte sagen so nach dem Motto, ach, Wasserversorgung, überhaupt kein Problem, ich habe doch bis jetzt jeden Hydrantendeckel aufgekriegt. Und wenn man einfach mal da dieses Scheitern einbaut, indem man den Hydrantendeckel einfach mit einem Lötpunkt vom Schweißgerät einfach mal so zusetzt, dass er den nicht aufkriegt. Selbst dann würde man ja erleben, dass Menschen in dieser Scheiternssituation völlig unterschiedlich reagieren. Entweder sagen die, ja, scheiß auf den Hydrant, ich suche mir den nächsten, oder dann auf einmal völlig die Kontenance verlieren, wo dann man da merkt, oh, jetzt habe ich einen wunden Punkt bei dir erwischt, habe ich dich darauf vorbereitet, dass du scheitern kannst. Aber das ist ein tolles Beispiel, wie man dann auch sagen kann, wie gehen wir denn überhaupt mit einer Fehlerkultur um, auf der einen Seite, und mit dem Scheitern, was ja quasi der Gipfel der Fehlerkultur ist, wenn es dann wirklich an einen selber geht. Ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht richtig gemacht. Und schon sind wir wieder bei der Scham und bei der Schuld. Das geht ganz flott.
Ich hatte selber, naja, sagen wir mal, Situationen, die mich schon dazu veranlasst haben, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, Gefühle kontrollieren ist ja eigentlich auch genau das Falsche. Sondern es geht ja eigentlich um Gefühle anerkennen, so wie du es beschrieben hast, die Schuld anzuerkennen, vielleicht auch einfach mal auszuhalten, zu betrachten. Aushalten ist eigentlich auch schon fast wieder klingt schon fast zu kritisch. Also im Grunde ist es ja genau das Gegenteil von Gefühle kontrollieren, was vielleicht notwendig ist, ne? Dass eben sich eine Kultur bildet in der Feuerwehr, aber es ist ja durchaus auch an Unternehmensvertreter gerichtet, in einem Krisenstab, dass man einfach auch weinen darf, dass man wütend sein darf, dass man eben diese großen Gefühle auch erleben darf und zulassen darf. Und dann jemand da ist, der es irgendwie als neutraler Betrachter auffängt, also im Grunde jemand, der wie du dann kommt und sagt, ich begleite dich jetzt durch diese Gefühle.
Es war eine spannende Erfahrung, die ich machen durfte, jetzt morgen vor 2 Wochen bei dem Anschlag hier in München. Ich war da nicht selber an der Einsatzstelle, sondern war als Fachberater im Stab bei der Feuerwehr, auf der Feuerwache 4, in der Gefahrenabwehrleitung, wie das in München heißt. Und als dann so nach einer Stunde auf einmal dieses Thema aufkam, wir haben in einer Kinderklinik die Zweijährige, die da schwerst verletzt unter Reanimation hingebracht worden sind, und jetzt die Mutter in einem anderen Klinikum, die genauso spitz auf Knopf mit zwischen Leben und Tod steht. Und als dann im Stab auf einmal die Verknüpfung kam, so nach dem Motto, wir haben da 2 Reanimationspflichtige, also 2 rot kategorisierte Patienten gehabt. Und es war uns aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass das Mutter und Tochter sind. Und als auf einmal dann diese Information quasi in den Stab einsickerte, darf ich nicht zu viel Internas erzählen, aber da wurde es ganz kurz mal ruhig. Und das ist dann auch dieses Gefühl von, so die Geschäftigkeit friert sich für einen Moment mal ganz kurz ein, und es macht sich dieses große Gefühl von Empathie und Anteilnahme, Betroffenheit mit diesen beiden Menschen, die da mit dem Tode ringen, bemerkbar, bevor man dann wieder in diesen Ameisenhaufen oder Bienenschwarm zurückkehrt. Aber das ist auch so ein, dass das Gefühl einen Platz hat, dass es auch in so einer gut funktionierenden Struktur wie einem Stab auf einmal mit den Menschen was macht und auch machen darf. Dass man es nicht ignoriert, sondern dass man hört dann auf einmal, klopft auf einmal so und sagt, Scheiße, so dass sowas sein darf. Und du hast es erwähnt mit dieser, wie das früher war, der Umgang mit belastenden Situationen, dass man es entweder weggesoffen hat. Das war eine nette Bezeichnung. Und ich erinnere mich an, ich kam gerade frisch vom Atemschutzträgerlehrgang, war 19 Jahre alt. Wir waren da gleich zu viert oder fünft aus der eigenen Einheit da beim Lehrgang. Ein paar Wochen später kriegen wir samstags morgens den ersten Zimmerbrand, wo wir dann Vater und Sohn ältere Semester aus dem Haus geholt haben. Und das war kein schöner Anblick. Und am Tag drauf, an dem Sonntag, hatten wir unseren regulären Gottesdienst mit der Feuerwehr. Ich habe an der Orgel gesessen und habe den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen damals den Fehler, und dem Pfarrer, meinem Heimatpfarrer vorher in der Sakristei, hat er gefragt, was war denn eigentlich gestern? Hier ist die Sirene gegangen, ihr seid da auch mit großem Trara hingefahren. Er sagte, ja, so und so, ist mir diese Nacht nochmal über die Bettdecke gelaufen. Und dann erzählt er das in der Predigt auch noch. Ich bin da oben auf der Orgelbühne fast zusammengekrochen hinter dem Spieltisch. Und was passiert dann nachher beim Bier im Gerätehaus? Werde ich dann von einigen Älteren angehauen, sagt der Motto, hör mal, wenn du das nicht aushalten kannst, dann bist du hier falsch. Dann gehörst du hier nicht hin. Also Schwäche zeigen ist das Ausschlusskriterium für die Arbeit in einem Hilfeleistungssetting. Und das ist mir noch lange nachgegangen. Und da erlebe ich auch einen echten fundamentalen Kulturwandel. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist das so, dass heute jede Einsatzkraft aus seinen Gefühlen keinen Hehl mehr machen braucht.
Ja, das wäre so eine Frage. Ist das denn, ich meine, jetzt ist die Landeshauptstadt München eine relativ große Struktur, die sich das ja auch leistet. Ich wohne in Brandenburg. Unsere Freiwillige Feuerwehr hier fährt irgendwie 250 Einsätze. Das kommt durchaus an eine passable Wache teilweise ran, die so eine Berufsfeuerwehr hat. Das sind aber alles Ehrenamtler und was weiß ich, vom Hausmeister bis zum Elektromeister oder Ingenieur oder Verwaltungsfachangestellten ist da eben alles dabei. Hast du da einen Einblick? Hat sich das denn auch in den ehrenamtlichen Strukturen schon durchgesetzt?
Das würde ich tatsächlich so sagen, ohne dass ich jetzt den Anspruch auf Vollständigkeit da erheben kann, dass ich jetzt wüsste, wie es in jedem Bundesland oder in jedem Landkreis explizit genau ist, wo da ich würde mal sagen, die weißen Flecken noch sind oder wo Mentalitäten in den ja doch, sagen wir mal, sehr traditionsverhafteten Strukturen wie in einer Feuerwehr noch wirklich sich erhalten haben können. Aber wenn man jetzt mal München sieht als nicht nur die Landeshauptstadt, hier sind 1400 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner alleine nur in der Landeshauptstadt in der Freiwilligen Feuerwehr organisiert und mindestens ebenso viele, wenn nicht sogar deutlich mehr im Landkreis. Und es gibt im Landkreis ein echtes so ein Peer-System, wo die einzelnen Einheiten Freiwillige Feuerwehr über Kolleginnen und Kollegen verfügen, die sich in der PSNVE gut auskennen, die ihre Schulungen da gemacht haben, die eine eigene Melderschleife haben, wo man sofort merkt, hier gibt es betroffene Kolleginnen und Kollegen, die werden dann auch schnell an die Einsatzstelle zum Debriefing im Gerätehaus gefahren. Die Berufsfeuerwehr macht das mit ihrem SKB-Team für die Freiwilligen und für die Berufsfeuerwehrkräfte mit. Und vielleicht nochmal so ein Einblick aus vor 2 Wochen Donnerstag. Wir haben das im Stab sehr schnell entschieden, dass wir die PSNVE für alle Kräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr auf der Feuerwache 4 zusammenfassen, unabhängig welches Wappen die auf der Uniform haben, welche Farbe die Hose hat. Das ist völlig egal. Wer hier Hilfe braucht, der bekommt sie. Und wir haben einen eigenen Einsatzabschnitt aufgemacht mit einer eigenen Struktur, mit Versorgung und allem drum und dran. Wer betroffen ist oder wem es nicht gut geht, Klamotten packen, mit dem Einsatzfahrzeug auf die Feuerwache 4 fahren. Da sind die Kollegen, die sich kümmern. Die Polizei hat eine Parallelstruktur aufgefahren. Da war auf der Polizeiinspektion 42, war ein eigenes Betreuungsteam PSNVE für die Polizeikräfte dann da aus deren Reihen. Und die PSNVB für die Betroffenen, die hat dann an der Einsatzstelle in der großen Gaststätte in da den Räumen stattgefunden. Da sind ja unterm Strich mehr als 160 Menschen von uns dann auch zusammen über die Zeugensammelstelle der Polizei dann eben auch mit betreut worden und im Folge der letzten 7 Tage dann auch nochmal sicherlich die gleiche Anzahl fast nochmal an Menschen mit diesen Sekundärtraumatisierungen oder mit den sekundär akuten Settings. Also das war uns von Anfang an wichtig, egal ob freiwillig. Und das ist, also für hier kann ich nur sagen, ist das angekommen. Und ich glaube, in der großen Fläche in Deutschland ist das auch angekommen.
Ich erinnere mich an eine Geschichte, die jetzt, als du das erzählt hast, aufkommt. Ich meine, ich habe natürlich aus meinem Studium auch noch viele Leute, die in den Blaulichtorganisationen tätig sind. Da erzählte mir ein Kommilitone, dass die einen Einsatz hatten, wo es, ich glaube, es gab jemanden, der verstorben ist an einer Einsatzstelle oder sowas. Und da wurde dann quasi die Nachsorge so verpflichtet. Also da wird gesagt, ihr dürft jetzt von der Leitstelle, ihr dürft jetzt nicht nach Hause, ihr müsst jetzt einrücken und dann kommt da irgendwie ein Team und dann mussten die da bleiben. Du hast jetzt immer freiwillig gesagt. Da denke ich so, ja, weiß ich nicht, kann man zu viel von solchen Prozessen machen oder ist es eigentlich dann vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn es nicht freiwillig ist, sondern wenn man sagt, nee, die 20 Minuten müsst ihr euch jetzt nehmen?
Alles, was mit Zwang geht, hat den leichten Schalenbeigeschmack, dass man denjenigen, dem ich da was Gutes tun will, quasi schon verordnet hat, ich tue dir jetzt was Gutes, egal ob du das brauchst oder nicht, oder ob du schon weißt, was du brauchst oder nicht. Das ist eine sehr ambivalente Situation, in der man sich dann befindet. Was ich glaube, was der Game Changer sein könnte, wäre nicht darauf zu warten, dass die Situation eintritt und ich dann jemandem anordnen muss, du bleibst aber jetzt da, weil wir wissen, dass es dir besser geht, wenn du hier bleibst und dir dieses Debriefing oder Defusing anhörst oder dich ergehen lässt im schlimmsten Fall, sondern wenn die Haltung in der jeweiligen Einheit vor solchen Ereignissen schon so gepflegt, gelebt, kultiviert wird, dass jeder sagt, was ein Glück, dass wir solche Strukturen haben, die dann aufgerufen werden, wenn es dazu kommt und dass sich jemand um uns kümmert. Und wenn ich dann wirklich aus welchen Gründen auch immer das Gefühl habe, das passt jetzt gerade nicht nach dem Einsatz. Und auch das kann ja sehr ambivalent sein. Man stelle sich nur mal diese blöde Situation vor. Du bist als ehrenamtliche Einsatzkraft da irgendwie uhrzeittechnisch in einer Situation auf einmal gefangen. Es passiert wirklich ein schlimmes Ereignis. Und auf deiner inneren Uhr läuft, scheiße, ich muss gar nicht meine Tochter vom Kindergarten abholen. So wichtig das jetzt wäre, dieses Debriefing mitzumachen, aber meine Frau ist arbeiten oder liegt krank mit Influenza zu Hause und ich muss die Kleine aus dem Kindergarten abholen. Und dass man dann auch einfach nicht sagt, okay, was tue ich denn mit denjenigen, die aus welchen Gründen noch immer in dieser Akutsituation jetzt diese Hilfe oder dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen können, völlig wertfrei zu sagen, okay, haben wir im Blick und wir kümmern uns auch um die, die jetzt gerade das Angebot nicht annehmen können. Von wollen möchte ich mal gar nicht reden.
Ja, und können, würde ich auch wieder sagen, hat ja zwei Ebenen hier. Das ist ja sozusagen ein faktisches vielleicht nicht können. Aber wenn ich faktisch nicht kann, kann ich wahrscheinlich emotional auch nicht, weil dann ja wieder der Säbelzahntiger irgendwie vor mir steht. Also im Zweifelsfall bin ich wieder in einer Ohnmachtssituation und finde mich da wieder und soll über meine Gefühle sprechen. Aber in mir kocht es eigentlich nur, weil ich jetzt denke, ich muss jetzt endlich aus dieser Situation raus. So.
Und das ist ja dann auch das Flüchten aus der Situation. Und da nützt es keinem, wenn ich den dann festhalte. Dann halte ich ihn ja noch mehr in dieser Situation. Und vielleicht muss ich ihm überhaupt erstmal durch die Freiheit, die ich ihm lasse, sich diesem Diffusing zu stellen oder nicht, mache ich ihn ja auch wieder handlungsfähig. Kleines Beispiel. Ich war in einer Situation hier ist jemand tot umgefallen, keine Reanimation mehr, Kriseninterventionsteam kommt, es sind auch noch zwei Angehörige oder gute Bekannte da. Und der nächste Angehörige, um den es geht, der sah, dass nicht genug Stühle im Raum sind, dass man sich setzen kann, um sich zu unterhalten. Und man bot mir den einzig vernünftigen freien Stuhl an und ich habe gesagt, es wäre aber gut, wenn wir alle irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe uns jetzt gerade irgendwie befinden können, dass jetzt nicht alle stehen müssen und ich sitze hier so wie so ein bequemes Tier in der Mitte. Und dann wollte dieser Mensch aufstehen und wollte die zwei Stühle holen. Und die bekannten Angehörigen haben dann gesagt, nee, bleib du mal hier, bleib du mal hier. Wir machen das schon, wir machen das schon. Und er hat aber darauf bestanden, die Stühle selber holen zu wollen. Und ich habe dann versucht, durch eine vorsichtige, beschwichtigende Handbewegung den beiden bekannten Menschen zu signalisieren, lasst ihn machen. In dieser Situation, wo man so wenig selbst sich handlungsfähig spürt, dann ich kann wenigstens die beiden Stühle holen. Oder eine Omi sagt mir, soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Und manchmal sage ich dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es ist das Einzige, was sie jetzt wirklich noch an eigener Handlungsfähigkeit spürt, dann lasse ich sie einen Kaffee machen. Ob ich den dann trinke oder nicht, das ist mal was ganz anderes. Aber wenn jemand frei entscheiden kann, ich nehme das Angebot an oder nicht, dann spürt er sich wenigstens wieder etwas handlungsfähiger. Und vielleicht hilft auch dieses Maß an persönlicher Gestaltungsfreiheit oder Willensfreiheit, sich dann doch auf so ein Angebot einzulassen. Und wenn es nicht an dem Abend ist, dann vielleicht einen Tag oder 2 Tage später. Zwischen Wollen und Können, so dieser Zwiespalt, den man dann hat.
Ja gut, Selbstwirksamkeit steht ja da eigentlich drüber, ne? Lass
Ganz
den
genau.
Menschen selbstwirksam sein und wenn es für ihn gerade wichtig ist, die Tochter aus dem Kindergarten zu holen, ist das so.
Ganz
Und vielleicht
genau.
ist es ja auch faktisch sogar wichtig, dass er die Tochter aus dem Kindergarten holt. Also es ist ja, muss man ja auch nicht werten. Ich würde noch mal ein ganz anderes Thema gern aufmachen, was mich immer so beschäftigt. Und da will ich jetzt gar nicht die Bedeutung werten, ja, weil die Themen, von denen du sprichst, sind ja schon sehr, also da geht es um Tod, da geht es um schwere Verletzungen, da geht es um Anschläge. Ich beschäftige mich ja viel mit Krisen in Unternehmen. Da geht es selten um Tod, da geht es selten um Schwerverletzte und da geht es auch selten um Anschläge. Gleichwohl würde ich die Hypothese aufstellen, und ich habe auch ein Beispiel dazu, dass das auch belastend sein kann für Menschen, sich in einem Unternehmen zu befinden und eine Krise zu haben. Ich hatte diese Woche oder letzte Woche ein Telefonat mit jemandem, der, naja, ist irgendwo aus dem IT-Umfeld, der hat gesagt, er hatte jetzt einen CEO von einem großen Unternehmen am Telefon, der hat geweint, als sein Unternehmen gehackt worden ist. Jetzt musste ich gerade in unserem Gespräch dann denken, eigentlich ist es ja total stark, dass der CEO weint und das einfach rauslässt in der Situation, dass er sich in so einer Ohnmachtssituation befindet. Aber mir scheint es so, als dass die Ideen, die ihr dort vertretet, jetzt in so einem professionellen Kontext noch nicht so richtig angekommen sind. Hast du da einen Einblick? Ist das so oder ist es durchaus so, dass Unternehmen sich damit beschäftigen, zu sagen, naja, Menschen, die bei uns sich mit solchen Themen beschäftigen müssen, denen könnte es auch so gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob man eine PTBS entwickeln kann, weil das Unternehmen gehackt ist. Könnte mir aber schon vorstellen, dass das Auswirkungen auf den Gesundheitszustand hat.
Ja, also auf alle Fragen, ja. Fangen wir mal von vorne an. Das ist in der Unternehmenswelt noch nicht in der Breite angekommen. Woran könnte das denn liegen? Es könnte zum Beispiel, das ist jetzt mal, ich mache mal Ich-Botschaften, ne, was ich denke, woran das liegen kann, ohne dass ich jetzt die Studienlage kennen würde. Aber warum beschäftigt ein Unternehmen Mitarbeiter? Innen. Weil es etwas hat, was diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für das Unternehmen tun sollen. Sie bringen eine Expertise mit, eine gewisse Ausbildung, eine Persönlichkeitsstruktur und ich gebe Geld in dieses System und dafür tun die etwas für mich. Das würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass es eine sehr eng geführte Sicht auf einen Menschen ist, der ja wesentlich mehr ist als nur ein arbeitsleistendes Individuum gegen Geld, sondern der mit sehr vielen Themen durchs Leben geht, der mit sehr vielen anderen sozialen, systemischen Ankerpunkten, Verknüpfungsansätzen verbunden ist. Und wenn der Schmetterlingsschlag über der Antarktis, das sind keine Schmetterlinge, das ist blöd, im tropischen Regenwald irgendwie in Deutschland das Unwetter auslöst, dann ist das letztendlich auch sowas, es hängt alles mit allem irgendwie zusammen. Und wenn Unternehmen, jetzt drücke ich es mal positiv aus, den Schritt wagen würden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf der psychosozialen Ebene als echte fühlende Wesen zu sehen, deren Verfasstheit auf ihren Wirkungsgrad Einfluss hat, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen. Dann würde man nämlich zum Beispiel auch merken, da sitzt jetzt der Hans mir gegenüber, der ist sonst immer gut drauf, irgendwas ist mit dem. Spreche ich den drauf an? Hat der gerade ein Thema, was arbeitsintern läuft? Ist da irgendwas? Zeige ich Mitgefühl, zeige ich Interesse für denjenigen oder dass ein Vorgesetzter oder ein Abteilungsleiter auch merkt, wir hatten letzte Woche, das ist Hacking da, und so nach dem Motto, uns geht echt der Arsch auf Grundeis, weil wir jetzt, das hat uns gerade in einer ganz blöden Situation erwischt. Wir sind gerade im Relaunch von irgendeinem neuen Produkt oder sonst irgendwas und wir sehen gerade wahnsinnige Fälle für uns schwimmen und so ein CEO, der könnte auch deswegen weinen, weil er die Verantwortungslast, die auf seinen Schultern liegt, für, was weiß ich, x hunderte Mitarbeitern, dass ihm das gerade so richtig bewusst wird. Er kann nichts dafür, dass das Unternehmen gehackt worden ist, aber vielleicht war es eine strategische Entscheidung, weniger in Cybersicherheit zu investieren. Also das kann man jetzt ganz weit fortspinnen, aber da auch wirklich alle Seiten mal anzuschauen, wie macht man psychosoziale Akuthilfe in Unternehmen? Wie verankert man die? Und das ist, glaube ich, etwas, was mit dem Mindset zu tun hat, also mit Haltungen zu etablieren. Was tue ich für die Leute und wie habe ich sie im Blick? Sind sie für mich Automaten, in die ich irgendeine Entgeltgruppe einwerfe und dann haben die zu funktionieren und alles andere interessiert mich nicht.
Ja, ich muss gerade so dran denken, dass wir jetzt über selbstverständlich darüber gesprochen haben, dass der freiwillige Feuerwehrmann oder die freiwillige Feuerwehrfrau nach dem Einsatz ihr Kind aus der Kita holen muss. Wir aber so eine Diskussion wahrscheinlich im Unternehmen gar nicht führen würden. Ja, das ist sozusagen, da trennt man das ja relativ sortenrein, mehr oder minder, aber ich glaube sozusagen in den Einsatzorganisationen ist es so, weil es eben kein Job ist. Ja, also so bei den Berufsfeuerwehrleuten schon, aber der Großteil der Feuerwehrleute und THW-Helfer und Rotkreuzler und Johanniter und Malteser ist ja Ehrenamtler. Das heißt sozusagen, da ist das fluider, das Leben zwischen Einsatz und normalem Leben, in Anführungsstrichen. Und in einem Unternehmen sind wir ja dann doch eben noch sehr monochron vielleicht in Deutschland auch unterwegs und sagen, jetzt bist du Mitarbeiter und ab 15:30 bist du wieder Vater, Großvater, was auch immer.
Ja, aber die andere, ja, und die andere Zeit, die quasi außerhalb des Unternehmens ja mit freier Zeit, was ja ein Widerspruch in sich ist, die Zeit ist ja nicht frei, sondern sie ist ja gefüllt mit allen möglichen Themen, ob das jetzt eben die Kinder sind, ob das der Partner ist, ob es kränkelnde Eltern sind, ob es eine Krise im Freundeskreis ist. Das ist ja auch Zeit, die gefüllt ist mit Themen, auch mit Emotionen, mit Empathie, die man aufbringen muss oder manchmal eben auch gar nicht aufbringen kann, weil es eben aber wahnsinnig auf den Wecker geht, was da alles wieder passiert. Und am nächsten Morgen muss man wieder diesen Switch machen ab 7:30 Uhr. Ich habe eingestempelt. Jetzt spielt das alles keine Rolle mehr. Jetzt darf das alles keine Rolle mehr spielen, weil mein Chef mir sonst den Kopf abreißt, wenn ich nicht funktioniere, wenn ich nicht das liefere, was der für Entgeltgruppe 12 oder 11, was der hier von mir erwartet. Und da könnten Unternehmen jetzt nicht sozusagen ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Unternehmen die rosa Brille aufsetzen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht seine Aufgabe. Aber ein Mitarbeiter ist eben kein Automat. Und selbst ein Automat, eine Maschine, und das ist vielleicht, glaube ich, auch vielleicht einer der passenden Vergleiche, der mir jetzt gerade einfällt. Wenn ich eine Maschine in einer Maschinenhalle habe, dann schreibt mir der Hersteller der Maschine ganz bestimmte Wartungszyklen vor. Da müssen Betriebsflüssigkeiten getauscht werden rechtzeitig. Und dann geht diese Maschine für dieses Wartungsintervall auch mal aus der Produktion raus. Mitarbeiter haben quasi nur ein Wartungsintervall und das heißt die Freizeit davor und danach oder der Urlaub. Aber das ist, glaube ich, bei so einer komplexen Maschine wie bei uns ein bisschen zu kurz gegriffen. Also das Wartungshandbuch oder das Handbuch für den Mitarbeiter ist, glaube ich, deutlich umfangreicher als einfach nur Betriebsflüssigkeiten wechseln.
Ja, vielleicht so auf der Zielgeraden nochmal die Frage, jetzt gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der das gehört hat und sagt, wird man jetzt auch und sagt, das interessiert mich, vielleicht hat ja auch ein Unternehmen das gehört und sagt, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, vielleicht kann man ja auch ein Schnippchen schlagen und sozusagen das Peering im Unternehmen einführen, indem man jemanden incentiviert oder sich selbst damit beschäftigt, PSNV zu machen. Und dann hat man sogar noch einen Experten im Unternehmen, der vielleicht mal ein Debriefing durchführen kann nach einer belastenden Situation. Weil ich glaube, das ist ja schon nicht immer so, dass, weiß ich nicht, wenn der Großvater, die Großmutter gestorben ist und man vielleicht dabei war, dass dann Notfallseelsorger, Quatsch, jemand, der Krisenintervention macht, vor Ort ist. Also, das kann ich mir jetzt. Ich glaube, das ist noch nicht 100% so. Insofern wäre das ja vielleicht einfach schön, wenn man eine Anlaufstelle hätte. Also, was ich eigentlich fragen wollte, ist, was muss denn jemand mitbringen, wenn er sagt, mich interessiert das aber, was der Frank macht, ich würde mich damit beschäftigen wollen, was muss man können, auf wen geht man zu, wie wird man das?
Also das Erste, was ich denken würde, wäre, dass man ein ungebrochenes Maß an Neugier und Empathie für andere Menschen mitbringen muss. Das würde ich fast sogar wirklich als zwingendes Kriterium formulieren. Wer nicht neugierig einem anderen Menschen gegenüber ist und mit vorgefertigten ohne dass das jetzt Produktwerbung ist, so Rittersport-Empathie kommt, ne? Quadratisch praktisch gut und alles, was außerhalb dieser Quadratur ist, ist schwierig. Der sollte sich, der hat bestimmt andere Möglichkeiten, ein Ehrenamt auszuüben. Also Empathie, Offenheit für einen Menschen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, er sollte willens und in der Lage sein, mehrere Sprachen sprechen zu wollen. Das meint jetzt nicht Fremdsprachen im linguistischen Sinne, sondern er sollte neugierig dafür sein, die Sprache der anderen lernen zu wollen. Der vielleicht auch dann die Sprache der anderen kann ja ganz viel heißen. Das kann die Sprache der Polizei sein, das kann die Sprache des Rettungsdienstes der Feuerwehr sein, also sich auf deren Wording einzulassen, auf ein Nachfrage-Wording von Betroffenen sich einzulassen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen verschiedenen Interessen. Das ist also auch so eine Voraussetzung. Die dritte Voraussetzung, die ich sagen würde, wäre, um die eigenen Grenzen zu wissen, sich auch diesen, vielleicht sind es auch so kleine Dämonen, sich denen auch noch mal stellen zu wollen in der Ausbildung. Also zu wissen, nicht mit Allmachtsfantasien in so ein Ehrenamt zu gehen, sondern nach dem Motto, ich bin stabil, ich bin resilient, ich bin empathisch, ich kann das Wording so nach dem Motto und zu überlegen, wo sind meine Triggerpunkte, dass man die vorher schon mal wenigstens zulässt, wo könnten die sein? Und deswegen werden die nicht weggehen, aber wenn man weiß, wo sie sind, geht man anders mit ihnen um. Das wären so die allgemeinen Themen, wenn man jetzt speziell bei uns im KIT München anfangen will. Da gibt es ein eigenes Regularium, da kann ich jeden darauf verweisen, der kann das Gespräch dann mit uns suchen. Aber ich glaube, die Frage war ja auch so mit dem Unternehmen, wie könnten Unternehmen da so ein bisschen hellhörig werden? Da reicht ja schon ein schwerer Betriebsunfall, der unter Umständen Arbeitskolleginnen und Kollegen sofort in eine ganz andere Situation bringt, außerhalb der Professionalität auf einmal in Betroffene verwandelt. Und dann muss man gucken, hab ich als Unternehmen eine Struktur, die mir diese betroffenen Mitarbeitenden auffängt? Und muss ich nicht erst mühsam nach jemandem suchen, der dann Tage später irgendwie ein Debriefing macht, sondern habe ich unternehmensintern mir schon im Sinne einer guten Vorauskoordination, wie man das bei einer guten Stabsarbeit auch macht, man koordiniert mögliche Szenarien voraus, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe ich eine Antwort auf sowas. Und da gibt es Modelle für, wie man betriebliche Unterstützungshelfer, so wie man Ersthelfer für das Medizinische qualifiziert. Da gibt es auch Modelle, wie man Mitarbeitende qualifiziert für psychosoziale Unterstützungssysteme innerbetrieblich.
Ja, vielen Dank. Das Wort Empathie steht, glaube ich, auch wirklich sehr stark. Also wir haben jetzt gar nicht so viel über strukturelle Themen gesprochen, wie ich das sonst mache, aber ich fand das einfach einen sehr tollen Einblick. Ich dachte so, naja, bei der Beschreibung der Menschen, die das machen können, wenn ich mich in der Welt umgucke, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dann weiß ich nicht, wie viele stabile Persönlichkeiten es gibt, die so empathisch sind, dass sie das machen können. Also es scheint mir ja fast schwerer zu sein, als Top-KI-Leute zu finden, jemanden zu finden, der so einen Job machen kann. Und dann wird er wahrscheinlich noch nicht mal bezahlt. Aber gut, das muss ja vielleicht auch gar nicht der Antrieb sein, dass man damit Geld verdient. Aber ich finde es eine ganz beeindruckende Tätigkeit und auch ganz beeindruckende Fähigkeiten, die du da mitbringst. Vielleicht so die drei wichtigsten Botschaften, die du am Ende des Podcasts einfach in die Welt mal posaunen möchtest zu dem Thema.
Botschaft 1. Der Mensch ist mehr als nur seine reine Körperfunktion, ob das jetzt arbeitstechnisch im privaten Umfeld, so nach dem Motto Menschen funktionieren wesentlich ganzheitlicher. Und wenn sie in eine belastende, in eine wirklich emotional lebensbedrohliche Situation geraten, dann sollte ihnen auch eine Unterstützungsmatrix an die Seite gestellt werden können. Die PSAH ist ja in Deutschland ausschließlich ehrenamtlich aufgestellt. Es gibt ja bis auf Berlin, wo es eine gesetzliche Grundlage gibt, und in Sachsen, wo es einen Gesetzwerdungsprozess gerade gibt, gibt es keine Normierung, egal ob das jetzt Gesetz oder eine Verordnung, wie auch immer ist, die beschreibt, dass jemand ein Unterstützungssystem auch beanspruchen darf. Ist ja mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ganz anders. Das wäre die erste Botschaft. Also neben der, jeder, der in einer solchen Situation ist und alleine damit nicht klarkommt, der soll auf ein Hilfesystem vertrauen dürfen. Das zweite Botschaft, ich würde mir das für die Unternehmenswelt insofern wünschen, dass jetzt nicht im Sinne von einer falsch verstandene Work-Life-Balance oder dem Motto, mein Arbeitsplatz, der muss zu mir passen und nicht ich zu meinem Arbeitsplatz. Das sind viel zu einfache Chiffren, die da benutzt werden. Sondern, dass ein Arbeitnehmer umso effizienter für das Unternehmen und so wertvoller fürs Unternehmen wird, je mehr man von ihm auch wahrnimmt und ihn auch als wesentlich größere Ressource betrachtet, als nur über die einzelne Arbeitnehmerqualifikation, die ich ihm jetzt dazu billige. Das wäre das Zweite, dass ich das den Unternehmen wünschen würde, dass sie ihre Mitarbeitenden auch da nochmal etwas weiter in den Blick nehmen. Und wenn ich das Dritte noch sagen darf, ist, das ist keine Botschaft, sondern das ist einfach die große Zufriedenheit und auch Freude darüber, dass selbst bei so einem schweren Ereignis, wie wir hier in München jetzt erfahren mussten, dass es eine unglaubliche Anzahl an Menschen gibt, die in allen Hierarchieebenen bezahlt, nicht bezahlt, professionell, nicht professionell vermeintlich den Menschen zur Seite gestanden haben und dass ich das ein ganz großes Geschenk finde und dass das in unserer Bevölkerung auch wahrgenommen wird und dass es doch nicht so schlimm immer aussieht, wie man immer meint. Die Gesellschaft verroht immer weiter, sie verarmt emotional, sie individualisiert sich immer weiter. Solche schlimmen Ereignisse zeigen mir immer, und das ist so mein Hoffnungsschimmer am Ende unseres netten Gespräches, dass man darauf wirklich noch vertrauen kann, wenn es drauf ankommt, dann sind wir auch alle füreinander da.
Es gibt, glaube ich, kein schöneres Schlusswort. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke, lieber Rico.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Frank Höntgen. Ich finde, dass für mich persönlich in dem Gespräch klar geworden ist, dass psychosoziale Notfallversorgung, psychosoziale Akuthilfe Themen sind, die in der breiten Bevölkerung und auch in den Diskursen zur Krisenresilienz, ja, bezogen auf den Bevölkerungsschutz, aber auch in den Fachdiskursen zum Krisenmanagement völlig unterschätzt ist, weil es aber so ein elementares Thema ist. Ich möchte nochmal dieses Bild hervorheben, das man vielleicht mitnehmen kann, um zu verstehen, warum Krisen, und ich will die gar nicht bewerten in ihrer Auswirkung, weil ich finde, dass Probleme und persönliche Krisen sich nicht gegeneinander aufwiegen lassen. Dass die eben vor allem Menschen in Ohnmacht führen und dass Ohnmacht was ist, was wir als Menschen nicht aushalten können. Und wer sich mit der Planung von Krisensituationen beschäftigt, der sollte diesen Aspekt im Blick haben. Also mein erster Appell wäre, dass wir das Thema PSNV noch deutlich präsenter in die Fachdiskurse einbringen, aber eben auch in Unternehmen dieser Diskurs geführt wird. Was sind jetzt die wesentlichen Themen, die Frank hier erarbeitet hat? Zum einen, dass psychosoziale Notfallversorgung nicht psychosoziale Notfallversorgung ist. Wir haben zum einen einen Bereich, der sich mit Einsatzkräften beschäftigt, und wir haben aber auch psychosoziale Notfallversorgung für andere Betroffene. Und wir haben gelernt, dass die Wirkmechanismen der Ohnmacht eben andere sind und dass deshalb auch ein anderer Ansatz notwendig ist, um hier tätig zu werden. Zweitens haben wir gelernt, dass akute Belastung eben keine Krankheit ist. Nur weil Menschen in solchen Akutsituationen vielleicht für Außenstehende etwas Komisches machen, ja, wir hatten ja Beispiele, wo jemand einen Kaffee kochen möchte oder einen Stuhl holen, oder was auch immer, heißt es nicht, dass die Person verrückt ist oder irgendwie ein Problem hat, sondern natürlich hat offensichtlich ein Problem in dem Moment, aber sie ist nicht krank und deshalb muss sie auch nicht in Betreuungssysteme, die sich um Krankheit kümmern, eingegliedert werden, sondern braucht eben Menschen wie Frank, die zur Seite stehen, um einfach durch die Ohnmacht zu begleiten. Und glücklicherweise entwickeln ganz wenige Menschen, die sich in solchen Situationen befinden, dann eben auch wirkliche Störungsbilder wie posttraumatische Belastungsstörungen. Ein Thema, was völlig klar geworden ist, ist, dass wer solche Hilfe anbieten möchte, wer psychosoziale Notfallversorgung betreibt, der braucht ein extremes Maß an Empathie. Und ich fand auch das Bild, was er gezeichnet hat zum Thema, ich möchte den Mensch in den Mittelpunkt stellen und ein Interesse an dem Menschen, der ehrlich vor mir sitzt. Das sind zwei Komponenten, die, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen politisch und philosophisch, die ich aber finde, die auch häufig verloren gehen in der Jetztzeit, wo es dann doch relativ schnell Schubladen aufgemacht werden und Menschen da reinsortiert werden. Aber am Ende sind es Individuen, die sich in einer ganz schwierigen Situationen befinden Und ich glaube, sich darauf einlassen zu können, das ist eine ganz, ganz wertvolle Fähigkeit. Und da würde ich mir persönlich wünschen, dass wir von dieser Fähigkeit nicht nur in der psychosozialen Notfallversorgung, sondern insgesamt partizipieren. Wir haben dann auch gesprochen über die Einbindung von psychosozialer Akuthilfe in Unternehmen und haben festgestellt, dass das eben was ist, was vielleicht noch nicht so besonders gut beleuchtet ist, wo ich aber glaube, dass da eine Win-Win-Situation für alle Seiten entsteht. Die Unternehmen gewinnen solche empathischen und menschenzentrierten Experten, ja, auch wenn es dann vielleicht sozusagen ehrenamtliche Experten sind, die man sicherlich in ganz vielen Bereichen einsetzen kann. Und zum anderen die Mitarbeiter gewinnen die Chance, dass jemand sie durch solche Ohnmachtssituationen begleitet. Und die Menschen, die das machen, gewinnen vielleicht, so wie Frank, einen ganz neuen Anker von Bedeutung im Unternehmen. Und wenn wir das Thema und Unternehmen sich auch das Thema auf die Fahne schreiben, dann wird der erste Punkt, den ich adressiert habe, nämlich sozusagen die psychosoziale Notfallversorgung aus der, ich möchte nicht sagen Versenkung, aber aus ihrem Schattendasein zu holen, vielleicht auch umso einfacher, weil damit Multiplikationseffekte entstehen. Ja, und zu guter Letzt haben wir eigentlich, glaube ich, über emotionale Resilienz gesprochen und haben gesagt, dass diese, ja, dass eben in einer Führungs- und Fehlerkultur einfach auch das Akzeptieren von Emotionen ganz wichtig ist und ganz hilfreich sein kann, um hier ja, Situationen zu überstehen. Ich finde das, was Frank von dem schrecklichen Vorfall in München und der Situation im Stab erzählt hat, eben schon beachtlich, dass man das einfach annimmt als Team und sagt, das ist einfach jetzt, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, scheiße. Und ich denke, dass eben hier auch in bestimmten Unternehmenssituationen viel gewonnen wird, wenn man das einfach akzeptieren kann, wenn mal Emotionen Platz haben. Ja, insgesamt würde ich sagen, was psychosoziale Notfallversorgung bietet, ist in sicherlich einfach die Botschaft, du als Mensch bist nicht allein und das finde ich von meiner Einstellung, aber auch so als Bild ganz toll. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen und euch auch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin freue ich mich über Kommentare und Nachrichten auf LinkedIn. Ich freue mich auch über E-Mails an redaktion@krisenhex.de und ich bin immer ganz interessiert und überrascht, welche Themenvorschläge und Rückmeldungen dann kommen. Das macht mir sehr viel Freude. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, auf Wiederhören.